Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe True Crime Freundinnen und Freunde, zu einer neuen, sehr aktuellen Ausgabe von Krone Verbrechen. Heute bei der Ausstrahlung ist Donnerstag, der 7. Mai und der Fall liegt keine zwei Wochen zurück. Martina, es geht um einen jungen Burschen, einen 17-Jährigen. Wir haben ihn Georg A. genannt. Der Name ist natürlich geändert und sind in der Südsteiermark in St. Peter am Ottersbach. Es handelt sich um eine unfassbare Bluttat, die wirklich enorm verstörend ist. Du hast jetzt gerade einen großen Artikel in der Kronenzeitung über diesen Buben geschrieben und warst natürlich auch vor Ort und kannst uns sehr viele Details zu diesem Fall sagen. Beginnen wir diesen Tag einmal so, wie ihn der Bursche erlebt hat, nämlich am 21. April dieses Jahres, also vor kurzem. Er ist 17 und geht in seine Lehrstelle, eine Fleischerei.
Also dieser Bursch, das will ich gleich mal vorweg sagen, hat in seinem Umfeld immer als besonders hilfsbereit, als besonders nett, als besonders brav, als besonders fleißig gegolten. Er lebt zusammen mit seinen Eltern und mit seinem jüngeren Bruder in einem netten Haus, eben in St. Peter am Ottersbach, steht sehr zeitig wie gewohnt an jedem Wochentag in der Früh auf, geht dann in die Arbeit, er ist Fleischerlehrling in einer örtlichen Fleischerei, versieht dort brav seinen Dienst, macht alles, was ihm dort angeschafft wird, wie üblich, redet aber wenig mit seinen Kollegen, auch wie üblich, weil er eben immer irgendwie schon als etwas schüchtern auch bekannt war. Ja, also es hat niemand besonders komisch gefunden. Seine Mutter holt ihn dann um 14 Uhr von seiner Arbeitsstelle ab, wie gewohnt mit dem Auto, fährt mit ihm nach Hause. Da redet er auch nicht viel, das ist jetzt alles aber nichts Besonderes, weil er eben sich immer so verhalten hat. Geht dann in sein Zimmer, dass er sich mit seinem Bruder teilt, hat immer Krafttraining schon betrieben, also seit längerem, trainiert dort mit Hanteln, mit einem Rudergerät. Wie er dann nachher sagen wird, hat er sich harmlose TikTok-Videos irgendwie ein bisschen am Handy angeschaut. Um 19 Uhr ist dann ein Abendessen, also wo die Familie zusammensitzt. Er redet auch wie gewohnt eher wenig, geht dann nach dem Abendessen gleich duschen und geht dann zu Bett. Was jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist, weil er ja am nächsten Tag wieder sehr zeitig in der Früh aufstehen muss. Also wie gesagt, er ist in einem Zimmer mit seinem Bruder. Was niemand aus der Familie weiß, ist, dass er schon am Tag davor unter seinem Bett versteckt hatte einen Hammer, eine Taschenlampe, eine Sturmhaube und ein Messer, das er sich irgendwann im Jänner per Internet bestellt hatte, ein Survival-Messer.
Dann bricht die Nacht an, alle schlafen. Und er will seinen Plan in die Tat umsetzen und macht sich auf den Weg, um eine Bluttat zu verrichten, Martina.
Also was ich vorweg sagen will, dieser Bursch hat im Geheimen, also in seinen geheimsten Gedanken schon seit sehr langem vom Töten geträumt. Auch schon längere Zeit davon, wirklich Menschen zu töten. Und ungefähr einen Monat vor dieser fürchterlichen Bluttat, die jetzt dann gleich folgen wird, ist er schon in seinem Heimatort. Er hatte kein Fahrzeug zur Verfügung, also hat kein Moped gehabt, hat auch kein Auto zur Verfügung gehabt, ist er immer wieder durch diese ganze Ortschaft gestrichen und hat irgendwo geschaut, wo er geeignete Opfer, so hat er selbst dann in Verhörern gesagt, wie er eben geeignete Opfer finden könnte. Geeignete Opfer bedeutete für ihn Menschen, die sich nicht besonders wehren werden. Darum hat er sich gedacht, die sollten älter sein. Er hat dann ein Haus ausgespäht gehabt schon. Das war dann circa eine Woche vor dieser fürchterlichen Tat. Da hat er irgendwie gemerkt, dass in diesem Haus, er hat gesagt, er hat diese Menschen, die darin leben, nie gesehen, aber er hat sich gedacht, dass in diesem Haus sicherlich alte Menschen leben werden. Warum? Aufgrund dessen, wie die Blumenbeete angelegt waren, wie der Zaun ausgesehen hat, wie die Vorhänge vor den Fenstern ausgesehen haben. Er hat darauf geschlossen, dass das ältere Menschen sind. Und wenn wir jetzt zu dieser Nacht zurückkommen, er hat bis ungefähr 2 Uhr früh gewartet, bis sein Bruder ganz fest geschlafen hat und hat sich dann angezogen, er hat sich weiße Sneakers angezogen, eine Jeans und ein dunkles T-Shirt und hat dann eben all diese Dinge, die er da unter seinem Bett versteckt hatte, mitgenommen und ist zu diesem Haus marschiert. Ist dann über den Gartenzaun dort gestiegen, hat im Erdgeschoss ein Fenster eingeschlagen mit dem Hammer, ist dann in ein Badezimmer gekommen. Er hat sich in dem Haus überhaupt nicht ausgekannt, hat seine Taschenlampe angeschalten, hat sich noch seine Sturmhaube auch aufgezogen, wo er im Nachhinein sagt, Er weiß gar nicht, warum er das eigentlich getan hat. Und ist dann schon mit dem Messer in der Hand hinaufgegangen in den ersten Stock, weil er dort Schlafzimmer vermutet hat. Und das war auch richtig so. Also er ist dann in dieses Schlafzimmer gekommen. Das ist ein Pensionisten-Ehepaar, die sind durch diesen Lärm, durch diesen Einbruchslärm schon aufgewacht gewesen. Sind schon im Zimmer gestanden, ja, und haben ihm auch gefragt, was er will. Die haben gedacht, das ist ein Einbrecher, hätten ihm wahrscheinlich alles gegeben. Und er hat sie kurz beschimpft und hat dann auf die beiden einzustechen begonnen. Zuerst auf die Frau, dann auf den Mann. Und es war so, dass diese beiden Menschen dann am Boden gelegen sind, regungslos und nicht mehr geschrien haben. Darum hat er sich gedacht, die sind tot. Der Mann war wirklich tot, die Frau hat schwer verletzt überlebt, ja. Und er ist dann wieder aus diesem Haus weg, ist dann nach Hause gelaufen, in sein Elternhaus, hat dann seine Mutter aufgeweckt, hat ihr gesagt, ja, ich habe gerade zwei Menschen erstochen. Die Mutter hat einen Nervenzusammenbruch bekommen, ist ohnmächtig geworden. Sie hat ihm das alles auch deshalb geglaubt, weil er eben so blutverschmiert war. Und er hatte sich auch selber ziemlich starke Schnittverletzungen zugefügt, wie er durch dieses eingebrochene Fenster in das Haus gestiegen ist, zu dem Tatort. Dann ist auch sein Vater aufgewacht, dem hat er dasselbe gesagt. Dort war natürlich ein riesiges Drama und er hat dann auch gleich selbst die Polizei angerufen und hat der Polizei wieder dasselbe gesagt, sollen halt herkommen, ihn jetzt abholen, weil er hat gerade zwei Menschen getötet.
Ein Mann muss sterben und die pensionierte Ehefrau hat überlebt. Martine, danach folgen natürlich eingehende Einvernahmen mit der Polizei, die schier Unglaubliches zutage fördern. Das Ganze ist sehr, sehr verstörend. Du hast ja mit den Menschen vor Ort auch gesprochen und kennst natürlich die Einvernahmeprotokolle. Was steht da drin?
Es ist wirklich so wurscht, wenn man in seinem Umfeld fragt. Also jeder beschreibt diesen Burschen eben, wie ich anfangs schon erwähnt habe, als besonders angenehm. Der war auch nie irgendwie in irgendwelche Raufereien verwickelt, hat so gut wie keinen Alkohol getrunken. Er war auch gar nicht interessiert an Partys oder an irgendeiner zu großen Konfrontation mit Menschen. Um zu seiner Geschichte ein bisschen zu kommen, also er ist wirklich in sehr behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Die Eltern arbeiten beide sehr fleißig. Eben, er hat noch einen jüngeren Bruder. Die Eltern, die haben auch für ihre Kinder alles getan, was in ihrer Möglichkeit stand, dass sie gute Schulbildungen bekommen, dass sie mit ihnen Ausflüge unternehmen, also sind da zu Schlössern und zu Burgen gefahren am Wochenende, ja, damit sie irgendwie ein bisschen Geschichte sozusagen lernen, sind mit ihnen auf Urlaube gefahren. Also sie haben wirklich alles getan für diese Kinder. Und dieser Georg war ja jetzt auch nie in dem Sinn extrem auffällig, also vor allem ist er nicht durch Gewalt aufgefallen. Aber es war schon so, dass er in der Volksschulzeit aufgefallen ist, dass er eben extrem schüchtern war und Angst hatte vor Menschen, also vor fremden Menschen vor allem. Also nicht vor seiner Familie, aber er ist nicht gern in Gesellschaft gewesen. Und das hat die Mutter natürlich erkannt und ist mit ihm zu einem Psychologen gegangen. Der hat ihn auch in Therapie genommen. Er war dann einige Monate bei ihm in Therapie. Er hat bei ihm festgestellt einen leichten Autismus, aber auch eine Hochbegabung. Also dieser Bursch ist extrem intelligent. Vermutlich ist es ihm auch gelungen, dann aufgrund dieser Intelligenz im Laufe der Zeit sich angepasster zu verhalten. Also er ist sehr wohl mit irgendwelchen Schulkameraden. Es hat sich sowohl an irgendwelchen sozusagen gesellschaftlichen Ereignissen beteiligt oder an Aktivitäten beteiligt. Er ist zum Beispiel Fußball spielen gegangen, obwohl ihm das überhaupt keinen Spaß gemacht hat in der Gruppe, ja. Er ist auf Kirtage gegangen, obwohl das für eine Pein für ihn war. Aber einfach, um sich angepasst zu benehmen. Natürlich blieb immer seine schüchterne Art. Er war dann in einem Borg und war dort wirklich ein Musterschüler. Also außer in Mathematik, da war er nicht ganz so gut, aber sonst in allen Fächern, vor allem in Sprachen, irrsinnig gut. Also wirklich, er ist ja ein hochbegabter Bursch. Und natürlich wollten die Eltern gerne, dass er unbedingt in diesem Gymnasium bleibt und dass er die Matura macht, möglicherweise vielleicht sogar studiert. Die Eltern waren sehr stolz auf ihn wegen dem allem. Aber er hat es dann durchgesetzt, hat gesagt, nein, er will nicht in dieser Schule bleiben, er will eine Fleischerlehre machen. Er hat sich wirklich geweigert, weiter zur Schule zu gehen und wollte unbedingt diesen Beruf einschlagen. Da hat sich auch niemand etwas Besonderes dabei gedacht, weil er hat gesagt, ja, er möchte mal später eine eigene Fleischerei haben, einen Betrieb haben. es hat sich niemand gedacht, dass das aufgrund seines tiefen Drangs ist, schon mit Tierkadavern zu tun zu haben, möglicherweise sogar selber Tiere zu töten, weil das kam auch in der Berufsschule vor, konnte da mal ein Schwein erstechen, das hat ihm schon, erzählt er dann später, ein sehr erhebendes Gefühl gegeben, ja, das war dann nicht schlecht. Auch nicht die Arbeit in der Fleischerei, wo er Tiere zerlegt hat, das hat ihn alles irgendwie sehr interessiert.
Ein unglaublich morbider Drang offenbar, Lebewesen zu schaden, sie zu töten, sie zu zerlegen. Und diesem Drang gibt er auch nach, Martina. Was liest man da weiter in den Einvernahmen?
Also er konnte natürlich in der Fleischerei oder in der Berufsschule seinen Drang auch zu quälen nicht ausleben. Und er konnte jetzt auch nicht so extrem machen. Also er hat halt in der Fleischerei ganz normal Tiere zerlegt, aber er konnte da jetzt nicht irgendwelche großartigen Dinge an denen vollführen. Darum hat er, um seinen Drang weiter nachzugeben, angefangen, in seiner Freizeit spazieren zu gehen und hat dann Mäuse eingefangen. Also meistens waren es Mäuse, die er wirklich zu Tode gequält hat, bestialisch, ausgeweidet hat. Oder er ist in den Wald gegangen, hat tote Tiere gesucht und hat die dort dann seziert. Er hat in seiner Freizeit, weiß man jetzt auch, wahnsinnig viel schon die ganzen letzten Jahre beschäftigt mit verschiedenen Videos, die er sich angesehen hat auf verschiedenen Kanälen, also nicht unbedingt jetzt Fernsehdokus, ja. Er hat sich da angeschaut von wüstesten Tierschlachtungen, Tierquälereien, Videos. Er hat sich auch ganz normale Horrorfilme, aber die wüstesten angesehen, also Spielfilme. Und er hat sich sehr, sehr viele True-Crime-Dokus angesehen, aber wirklich eben die argen, ja. Also wo es wirklich um Serienkiller ging. Und er hat sich vermutlich auch ziemlich mit diesen Serienkillern oder überhaupt mit diesen Mördern identifiziert. Er hat die bewundert.
Dieser Drang, Tiere zu quälen, sich brutale Videos auf den verschiedensten Plattformen anzuschauen und sich daran zu ergötzen, all das reicht ihm allerdings nicht mehr und er möchte sozusagen einen Schritt weitergehen, Martina. Wie hat sich das denn angebahnt?
Also er sagt selbst in Verhören, dass er ab Ende 2024 ungefähr diesen ungeheuren Drang in ihm verspürt hat, endlich einmal Menschen zu töten, weil ihm das mit den Tieren eben nicht mehr genug war. Er hat da schon halt wirkliche Mordfantasien gehabt und immer wieder überlegt, ob er das jetzt tun soll, ob er das nicht tun soll. Er sagt doch, er hat dagegen angekämpft, weil er natürlich wusste, dass er, wenn er so etwas tut, dass er gefasst wird. Aber es war ihm dann im Endeffekt, das ist ja das völlig Irre, ja, er hat gewusst, dass er gefasst wird, er hat gewusst, dass damit sozusagen sein Leben draußen aus ist. Es war ihm aber die Erfüllung seines Wunsches, Menschen fürchterlichstes anzutun, so viel wert, dass er wirklich sozusagen sein Leben dafür ja aufgegeben hat, ja. Weil er wird natürlich, wenn nicht sogar für immer, im Gefängnis bleiben müssen, ja. Und dann ist dieser Wunsch halt immer stärker geworden in ihm. Er beschreibt das sogar als Sehnsucht. Und dann war es eben soweit. Also er hat dann im Frühjahr dieses Jahres wirklich diesen fixen Entschluss gefasst, dass er gegen diesen Drang nicht mehr ankämpfen will, nicht mehr ankämpfen kann und hat sich eben wahnsinnig auf diesen Tag X, auf diese Nacht X gefreut.
Der Georg A. hat ja vermutlich Vorstellungen davon gehabt, wie es tatsächlich sein wird, Menschen zu töten. Wie waren dann seine Empfindungen tatsächlich? Was hat er in den Einvernahmen gesagt?
Er hat das ja 100-mal in Gedanken durchgespielt. Hat er gesagt, das war eben für ihn ein sehr erhebendes Gefühl, das war sehr angenehm, wenn er sich das vorgestellt hat. Und dann bei der Tat selbst hat er dieses Gefühl irgendwie vermisst. Er hat gesagt, er war da irgendwie wie in so einer Art Tunnelblick, in einer Art Trance, dass er das einfach getan hat. Er hat dann sich gedacht, na ja, eigentlich war das mit den Mäusen besser.
Man muss natürlich bei solchen Fällen immer dazu sagen, dass es natürlich Opfer gibt. Es gibt einen toten Menschen, es gibt eine zerstörte Familie, die der Georg A. hier verursacht hat. Er ist weder verurteilt, es gab noch keinen Prozess, er wurde noch nicht von einem Kinder- oder Jugendpsychiater begutachtet und es gilt, so schwer es einem Fall ist, hier zu sagen, die Unschuldsvermutung. Du hast mit der Sigrun Rosmanit, mit der Gerichtspsychiaterin, ein Interview geführt zu dem Thema, wie häufig solche unglaublichen Verlangen, die dieser Bursche empfunden hat, eigentlich vorkommen und wie das in einem wechselseitigen Verhältnis zu diesen Gewaltfilmen und Gewaltvorstellungen steht.
Die Sigrun Rosmanit sagt, dass diese Gewaltfantasien natürlich nicht die Regel sind bei Kindern. Das ist jetzt nicht normal unbedingt. Aber es haben durchaus manche Kinder diese Gewalt, setzen sie aber nie in die Realität um, ja. Aber es gibt ja eben auch Kinder, das weiß man, die halt zum Beispiel zum Spaß einen Ameisenhaufen zerstören und die Tiere töten. Bei ihm ist das natürlich etwas ganz was anderes gewesen, ja. Also bei ihm ist das viel höher gesetzt gewesen, ja. Also es ist was anderes, noch ein Insekt zu töten, als wirklich eine Maus einzufangen und qualvoll zu töten und zu zerlegen. Sie hat gesagt, dass durchaus diese Konsumation von diesen Gewaltvideos, von diesen Killer-Dokus durchaus Verstärker gewesen sein können in dem Ganzen. Weil er halt sich ganz in diese Welt begeben hat, um in diese Welt des Horrors, in die Welt, wo Töten sozusagen etwas ganz Normales ist. Ja, also das ist ja das Irrsinnig. Er ist halt in diese Welt noch mehr abgeglitten. Also da war schon grundsätzlich sehr viel in ihm da. Und dann hat das vielleicht noch als Verstärker gewirkt.
Da wirken die Medien wie ein Brandbeschleuniger sozusagen. Ist so ein junger Mann bzw. ein Jugendlicher eigentlich heilbar?
Sie sagt, es ist natürlich aufgrund dieses jugendlichen Alters, da ist ja noch nicht die Persönlichkeit vollkommen entwickelt. Das heißt, man kann da auch noch Änderungen leichter machen, als wenn jemand schon vollkommen ausgereift ist. Allerdings bei einer so schwerwiegenden Störung wird das sehr, sehr schwer sein. Also es werden sehr, sehr lange Therapien notwendig sein und man müsste ihm erlernen, Empathie, weil er ist ja offenkundig vollkommen empathielos. Man müsste ihm das wirklich erlernen können, dass er eben wirklich ungefährlich wird. Und das ist, wenn es überhaupt möglich wird, wirklich ein langer, langer, schwerer Weg. Es ist zu erwarten, also ihm droht bei einer Verurteilung, weil er ja noch ein Jugendlicher ist, eine Strafe bis zu 15 Jahren Haft. Also er kann nicht lebenslang bekommen, aber natürlich, und das ist ihm ziemlich gewiss, zusätzlich, weil er sicherlich schwer gestört ist, die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für unbestimmte Zeit. Also das heißt, diese 15 Jahre haben in Wahrheit keine wirkliche Bedeutung. Der kann viel, viel länger oder wirklich auch sein ganzes Leben lang hinter Gittern angehalten werden.
Das wissen wir allerdings noch nicht. Wie gesagt, jetzt wird einmal ein Prozess folgen und es wird ein Urteil folgen. Du wirst die Hörerinnen und Hörer und die Leserinnen und Leser mit Updates versorgen, hier im Krone Verbrechen Podcast und natürlich in der Kronenzeitung. Martina, was wir hier gehört haben, ist etwas, was man unter das Schlagwort die Lust am Bösen subsumieren könnte. Und genau das ist ja der Themenschwerpunkt des Krone Verbrechen Magazins, das im Juni erscheinen wird.
Genau, am 12. Juni wird dieses Magazin erscheinen und wir haben da ganz viele Geschichten über wirklich spektakuläre, völlig erschütternde Kriminalfälle darin und auch sehr viele Interviews mit Experten dazu, also mit Kriminalbeamten, mit Gerichtspsychiatern, mit Profilern. Also es ist wirklich ein ganz tolles Heft geworden.
Und wir werden selbstverständlich in 2-Wochen-Rhythmus Podcast-Folgen veröffentlichen. Martina Prewein, vielen Dank für diese Insights, diese brandaktuellen.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.